Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Infomagazin vom 23. Oktober 1992.
Auch Politiker haben einmal im Leben Stunden der wahren Erkenntnis. Der Potsdamer Bundestagsabgeordnete und Rechtsausleger des Bündnis 90 Grüne, Konrad Weiß, bezeichnete am Dienstagabend Polizisten als Schufte und Richter als Mittäter, die auf Angriffe von Rechtsradikalen nicht hart genug reagierten. Es gäbe in Deutschland zweierlei Recht. Linke Terroristen, so Weiß, würden in Hochsicherheitstrakten sitzen, während Rechtsextreme, die Ausländer umbringen, nach kurzer Zeit wieder freigelassen werden, so der Abgeordnete Weiß. Auch wenn er andern Tag seine Äußerung als verkürzt wiedergegeben dementiert hat, wir wollen ihn zu weiteren Erkenntnissen dieser Art ermutigen und euch, liebe Hörer und Hörerinnen an den Radios, zu einem weiteren Info mit hoffentlich vielen Erkenntnissen begrüßen. Die Themen von heute. Zu Beginn drei Kurzmeldungen. Die eine betrifft den momentanen Personalnotstand in den Arbeitsämtern von Baden-Württemberg. Eine zweite Kurzmeldung handelt von Versuchen der Republikaner, sich im südbadischen Raum zu organisieren und Möglichkeiten, dies zu verhindern. Und eine dritte Kurzmeldung berichtet von der Gründung eines Aktionsbündnisses gegen den Export von Phantomflugzeugen in die Türkei, die gestern Abend in Freiburg stattgefunden hat. Danach werden vier längere Beiträge folgen.
Zum einen B31 Ost neu. In den letzten anderthalb Jahren war sie nicht aus den Schlagzeilen herauszudenken. Die B31 Ost neu, das größte Straßenbauprojekt in Freiburg und Umgebung. Viele Proteste sind in dieser Zeit gelaufen, Demonstrationen, Informationsveranstaltungen und nicht zuletzt die schon legendäre allwöchentliche Trassenbegehung. Dass es in letzter Zeit etwas stiller um die B31 geworden ist, hängt sicherlich nicht zuletzt mit der erst im Frühjahr erfolgenden Entscheidung über das Planfeststellungsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim zusammen. Soll heißen, ob die B31 überhaupt gebaut wird oder nicht. Bis dahin gibt es für die BI gegen die B31 jedoch noch einige Schritte im Vorfeld zu verwirklichen, wie Volkert Schönberg in einem Gespräch mit der Öko-Redaktion von Radio Dreieckland feststellte. Dieses Interview in Auszügen im heutigen Info.
Danach ein Beitrag zu Bernd Rösner. Bernd Rösner, seit 17 Jahren Gefangener aus der RAF, sitzt noch immer hinter Gittern. Seine Begnadigung, die Anfang Oktober erfolgen sollte, steht noch immer aus. Bernds Behandlung gilt als Prüfstein für die vom damaligen Justizminister Kinkel verkündete Initiative, die eine Aussöhnung mit den politischen Gefangenen versprach. Sie erweist sich mittlerweile als Schaumschlägerei. Mehr hierzu zur Situation Bernds und den Aktivitäten zu seiner Freilassung am kommenden Wochenende im Beitrag.
Von den Grünen hört man derzeit wenig. Ihre pazifistischen Aushängeschilder sind ja gerade auf gar nicht pazifistische Weise abgetreten. Abschied vom Pazifismus scheint sich nun auch in Baden-Württemberg anzubahnen. Und zwar, wenn sich Dagmar Demas Vorstellungen zu Bundeswehreinsätzen im Ausland durchsetzen werden. Ihre Vorstellungen stellen wir hier im Info kurz vor.
Und ein letzter Beitrag zu Osteuropa, und zwar genauer gesagt zu den Kernkraftwerken, den Schrottreaktoren in Osteuropa. Wir haben es vielleicht erschreckt gelesen oder gehört, dass einige Blöcke von Tschernobyl sind wieder ans Netz gegangen, vorläufig zwar. Wir haben sicher auch von einigen Verstrickungen gehört von Kernkraftwerken in Osteuropa, die ihren Strom nach Westeuropa, zum Beispiel eben auch nach Österreich, liefern. Dieser Bericht versucht gewissermaßen die gesamte Bandbreite der Verstrickung der westeuropäischen, genauer gesagt der deutschen und französischen Atomwirtschaft und der Renaissance dieser Kernkraftwerke in Osteuropa aufzureißen.
Wie immer wird es am Ende wieder Veranstaltungshinweise geben für Freitag, Samstag und Sonntag. Unsere Telefonnummer, unter der wir hier jederzeit erreichbar sind im Studio, sind Freiburg die 0761 und dann die 31 028.
Ja, und Redaktion heute haben dann Arthur, Winnie und Martin und dann noch Michael.
Angesichts leerer Kassen in öffentlichen Haushalten lässt der Staat keine Möglichkeit ungenutzt, Geld auf Kosten der sozial Schwachen einzusparen. Der Trick ist einfach. Die Arbeitsverwaltungen und Arbeitsämter werden einfach personell unterbesetzt, sodass sich die Auszahlung von Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Unterhalt und Kindergeld um Monate verzögert. Auf diese Weise spart der Staat viel Geld, da die Nachzahlungen natürlich zinslos erfolgen, beziehungsweise viele Empfangsberechtigte aus Frustration und Unkenntnis erst gar keinen Antrag stellen. Laut Ermittlung der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr fehlen in den 24 Arbeitsämtern von Baden-Württemberg 1000 Stellen. Die Beschäftigten arbeiteten unter katastrophalen Bedingungen. Für die Betreuung eines Arbeitslosen blieben im Monat nur etwa 15 Minuten Zeit. Nach Angaben von Herrn Geis von der ÖTV-Kreisverwaltung Freiburg gibt es auch in Freiburg in der Leistungsabteilung des Arbeitsamtes hohe Wartezeiten. Beratungstermine würden sich bis zu 3 Monate hinziehen. Auf einer Mitgliederversammlung der ÖTV im Arbeitsamt in der vergangenen Woche machte sich unter den dort Beschäftigten viel Unmut darüber kund, dass auf ihren Rücken eine Politik zulasten der sozial Schwachen praktiziert wird. Die ÖTV will nächste Woche konkrete Zahlen über den Personalnotstand im Freiburger Arbeitsamt vorlegen und Druck auf die politisch Verantwortlichen machen, um die Arbeitsbedingungen dort zu verbessern. Möglicherweise geht es dem Staat nicht nur um Geldersparnis. Das Chaos und die miese Betreuung an den Arbeitsämtern könnte den Regierenden auch Argumente dafür liefern, das Arbeitsvermittlungsmonopol der Bundesanstalt für Arbeit ganz aufzuheben und dies privaten Vermittlungszentralen zu überlassen. Ein Plan, den die Deregulierungskommission der Bundesregierung neulich zum Besten gegeben hat und den sie offenbar beharrlich verfolgt. Also, erst die Bedingungen an den Arbeitsämtern eskalieren lassen, danach privatisieren. Eine Strategie, die von der Behandlung der Post und der Deutschen Bundesbahn bereits bestens vertraut ist. Wie lange die Arbeitnehmerinnenschaft und eine immer größer werdende Zahl von Arbeitslosen und Kurzarbeiterinnen sich eine solche Politik des Sozialabbaus und des finanziellen Ausblutens ohne Gegenwehr gefallen lassen wird, bleibt abzuwarten.
Die Reps im südbadischen Bereich wollen an diesem Wochenende ihre Organisationsdefizite, die offenkundig bestehen, beseitigen. Für heute Abend soll in Müllheim-Feldberg im Restaurant Krone im Rheintal 9 eine Ortsverbandsgründung versucht werden. Beginn für die Reps wird um 20 Uhr sein. Gäste sind natürlich eingeladen. Dazu eingeladen hat auch die VVN Mülheim, allerdings bereits um 19 Uhr. Diese VVN ist allgemeine Meinung, dass die Reps in Mülheim nichts verloren haben und deswegen die Parole ausgegeben haben, wäret den Anfängen und deshalb scheint es ratsam, dort recht zahlreich zu erscheinen. Treffpunkt ist direkt am Lokal in Mülheim-Feldberg, Krone, Rheintalstraße 9. Damit aber nicht genug. Für morgen, Samstag, hat der Rep-Haufen vor, in Bad Krozingen einen Bezirksparteitag abzuhalten, der schon um 14 Uhr in Bad Krozingen anlaufen soll, im Badischen Hof. Das wird direkt neben dem Bahnhof in Bad Krozingen sein. Dort ist aber die Parole ausgegeben worden, dass der Bezirksparteitag nicht stattfindet, weshalb um 13 Uhr in Bad Krozingen am Bahnhof ein Treffen vereinbart ist, zu dem antifaschistische Kreise aufrufen. Abfahrt in Freiburg wird möglich sein mit dem Zug um 12.41 Uhr vom Bahnhof aus. Natürlich auch hier alle herzlich eingeladen. Das Programm der Reps sieht weiterhin für den Sonntag um 10 Uhr ein Frühschoppen in Schluchsee im Berghotel Mühle, Mühlenweg vor. Ebenfalls für Sonntag um 19.30 Uhr ist dann der Landesvorsitzende Käs wieder in Schallstadt-Mengen zu bewundern oder auch nicht, wenn er das alles durchgehalten hätte, was ihm bevorsteht. In Schallstadt am Sonntagabend im Hotel Alemannenhof in der Weberstraße 10. Ein Dämmershoppen. Ob es ihm dann gedämmert hat? Auf alle Fälle ein mit einigen Veranstaltungen im südbadischen Bereich angestrebter Versuch, hier endlich Boden unter die Füße zu kriegen.
Und wem das jetzt zu schnell war, der kann auch gerne hier anrufen und nochmal die einzelnen Zahlen, Orte und Straßen etc. Anfragen. Wir geben da gern nochmal Auskunft. Gestern Abend hat sich in Freiburg eine Aktionseinheit gegen den Export von Phantomflugzeugen in die Türkei gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern zählen das Rüstungsinformationsbüro Baden-Württemberg, die Türkei- und Kurdistan-Gruppe Freiburg, die Kurdistan-Solidarität, Unterstützerin der ERNK sowie auch die Grünen Baden-Württemberg. Notwendig geworden war dieser Schritt, da der Verteidigungsausschuss des Bundestages am 23. September den Export von Großwaffensystemen in die Türkei beschlossen hat, die nach Einschätzung des Aktionsbündnisses gegen Kurdinnen eingesetzt werden sollen. Bereits mehrfach haben wir hier im Info über die Hintergründe berichtet. Die BRD unterstützt damit den blutigen Massenmord, der derzeit von der türkischen Regierung gegen die Kurdinnen betrieben wird. In der Ausgabe der heutigen Taz sind beispielsweise Fotos zu sehen, wie ein verletztes Mitglied der Arbeiterpartei Kurdistans PKK von einem von der BRD gelieferten Schützenpanzer des Typs BRT-60 zu Tode geschleift wird. Nun sollen 46 Phantom-Aufklärungsflugzeuge in die Türkei geliefert werden, die in Bremgarten und in Leck bei Flensburg stationiert sind. Laut Verteidigungsministerium werden in der ersten Novemberwoche 13 Phantom RF4 von Bremgarten aus in die Türkei fliegen, welche als Ersatzteillager für die restlichen 33 Exemplare dienen sollen. Das Aktionsbündnis gegen den Export der Phantome weist in einer heute veröffentlichten Presseerklärung darauf hin, dass auch Aufklärungsflugzeuge Teil der türkischen Militärmaschinerie sind, die den Tod von Menschen in Kurdistan zum Ziel hat. Das Bündnis ruft daher zu Protest und Widerstand gegen dieses Vorhaben auf. Vor den Toren der Aufklärungsstaffel in Bremgarten sollen gewaltfreie Aktionen wie das Steigenlassen von Drachen stattfinden. Demonstrationen sind geplant, eine Musterbriefaktion an die Mitglieder des Verteidigungsausschusses ist angelaufen. Nächste Woche werden Anzeigen des Aktionsbündnisses in der Badischen Zeitung erscheinen. Jürgen Gresslin vom RIB, also vom Rüstungsinformationsbüro Baden-Württemberg, schätzt die Chancen, zumindest die Auslieferung der restlichen 33 Phantom, welche Ende Dezember erfolgen soll, zu verhindern, ziemlich gut ein. Eine breite Öffentlichkeit lehnt noch immer eine deutsche Beteiligung an einem Massenmord ab. Öffentlichkeitsarbeit und fantasievolle Aktionen sind gefragt. Kontaktadresse ist das Rüstungsinformationsbüro Baden-Württemberg in Freiburg, Postfach 5261. Und der nächste Treff dieses Aktionsbündnisses ist am kommenden Mittwoch, den 28. Oktober um 18 Uhr in der ADW in der Aktion Dritte Welt. Und die ist in der Kronenstraße 16 hier in Freiburg.
Ihr hört das Infomagazin vom 23. Oktober 1992.
Wir werden jedenfalls keinen Winterschlaf halten, auch wenn es vielleicht nach außen hin im Moment so aussieht.
Um die B31 Ostneu ist es ruhiger geworden im Vergleich zu den Aktivitäten, die im Herbst letzten Jahres verstärkt gegen das zurzeit größte Straßenbauprojekt in Freiburg und Umgebung gestartet und bis in diesen Sommer hinein vorangetrieben wurden. Demonstrationen, Informationsveranstaltungen und diverse Infobroschüren, die legendäre allsonntägliche Trassenbegehung ab Bahnhof Littenweiler Richtung Kirchzarten, zumindest anfänglich vorbei an einem Baugerüst zur Veranschaulichung der meterhohen Überführung vor Kirchzarten. Das Baugerüst stand nur einige Tage, die Trassenbegehung findet, wenn überhaupt, nur noch einmal im Monat statt und von den ehemals einigen 100 aktiven Unterstützerinnen kommen nunmehr nur noch 20 bis 30 Personen zu den wöchentlichen Anti-B31-Ost-Neu-Treffen. Ein düsteres Bild. Global 3000, das Umweltmagazin von Radio Dreieckland, führte am Montag dieser Woche ein ausführliches Studiogespräch mit Volkert Schönberg, einem Vertreter der BI gegen die B31, und dieses Interview hat das Info in Auszügen übernommen. Dem vielleicht entstandenen Anschein, die Öffentlichkeitsarbeit der BI habe in den vergangenen Wochen nachgelassen, hält Volkert Schönberg eine effektivere Krafteinteilung nach den bisherigen Dauerprotesten entgegen und führt als Hintergrund für die gemäßigten Aktivitäten vor allem die bis Frühjahr ausstehende Entscheidung im Prozess um das Planfeststellungsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim an. Eine Prozessneuauflage, deren Ausgang völlig offen ist.
Ich meine, das ist ganz klar. Wir haben, sagen wir mal, seit über einem Jahr mehr oder weniger so ein Dauerfeuer, um so einen militärischen Ausdruck zu gebrauchen, gehabt. Wir haben eine Veranstaltung nach der anderen gemacht und das ist jetzt nicht so, dass wir müde geworden sind, sondern wir teilen uns unsere Kräfte vielleicht ein bisschen sinnvoller ein. Der eigentliche Grund dafür ist natürlich der, dass im Moment ein bisschen eine Ruhepause ist. Es gibt ein Gerichtsverfahren, was jetzt noch anhängig ist. Vielleicht dazu noch mal ganz kurz die Vorgeschichte, auch wenn es ein bisschen langweilig ist. Die Anwohner an der neuen Trasse haben natürlich gegen dieses Planfeststellungsverfahren hier in Freiburg geklagt vom Verwaltungsgericht. Das Verwaltungsgericht hat den Klägern Recht gegeben. Dann ging das Ganze nach Mannheim zum Verwaltungsgerichtshof. Und wie so oft hat sich der Verwaltungsgerichtshof als, ich will nicht das böse Wort Handlanger gebrauchen, aber jedenfalls hat er den Leuten aus Stuttgart und hier dem vom Regierungspräsidium Recht gegeben. Den Klägern blieb nichts anderes übrig, als nach Berlin vor das Bundesverwaltungsgericht zu ziehen. Das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt die ganze Geschichte zurückverwiesen nach Mannheim. Und der VGH wird jetzt in den nächsten Monaten nochmal zu entscheiden haben, ob den Klägern Recht gegeben wird oder nicht. Wenn den Klägern Recht gegeben wird, ist das Planfeststellungsverfahren damit gekippt. Und es muss nochmal neu abgehandelt werden, wie das dann aussehen wird. Steht in den Sternen. Wir denken eigentlich, dass die Straße in der Form heute so nicht mehr geplant werden kann, weil zum Beispiel auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht werden muss und so weiter und so fort. Bekommen die Kläger nicht recht, dann allerdings wird so aussehen, dass der Spatenstich, der erste Spatenstich, auf den die Ebene da und die Straßenbefürworter schon so lange warten, dass der ganz schnell kommen wird. Und dann kann man sicher sein, dass wir spätestens dann wieder voll da sind und dass wir dann in der Öffentlichkeit auch wieder präsent sind.
Volkert Schönberg ist sich als BI-Sprecher der Unterstützung der dann anstehenden Aktivitäten durch ein breites Spektrum an Gegnerinnen sicher, gemäß der Erfahrung der vergangenen anderthalb Jahre.
Und in der Zeit haben wir es, das muss ich jetzt ohne Eigenlob irgendwie sagen, geschafft, dass dieses Thema B31 wieder in der Öffentlichkeit einfach ein Thema geworden ist. Denn vorher haben nur diese juristische Auseinandersetzung stattgefunden und es hat im Grunde genommen nur ganz wenige Leute interessiert. Und durch diese Aktion, die wir gemacht haben und sicher auch durch so einen öffentlichen Meinungsumschwung, was überhaupt Autoverkehr angeht, ist es jetzt so, dass sehr viele Freiburger, also ich würde sogar so kühn sein zu behaupten, die Mehrheit gegen dieses B31-Projekt eingestellt ist.
Von der Stadt jedoch ist kein Sinneswandel zu erwarten, wie Schönberg betont. Für das jetzt planfestgestellte Baustück stehen die Gelder bereit und an dem nunmehr eingerichteten runden Tisch, an dem alle am B31-Projekt Beteiligten sitzen sollten, angefangen von der Stadt über die Anwohnerinnen aus Ebnet und Kappel, über Expertinnen bis hin zur BI, an diesem runden Tisch steht jedoch keine generelle Debatte über einen Bau bzw. Nichtbau der Trasse an.
Der Oberbürgermeister Böhme hat jetzt zu diesem runden Tisch eingeladen. Die Ebene und die Schwarzer Sträßler haben sich geweigert, daran teilzunehmen. Es hat sich bei den Vorgesprächen, die sind jetzt im Gange, herausgestellt, dass die Stadt nicht bereit ist, grundsätzlich über die B31 zu verhandeln. Das heißt also, die werden das nicht zur Disposition stellen. Haben wir ehrlich gesagt auch gar nicht erwartet. Was wir jetzt machen wollen, ist was auch vernünftig ist, darüber zu reden, was man jetzt an konkreten Maßnahmen ergreifen kann, die Situation verbessern, auch ohne dass man jetzt darüber reden muss, ob die Straße gebaut wird oder nicht.
Beispiele für solche bauunabhängigen Themen sind die schon lange von der BI vorgeschlagenen Alternativen zur B31 neu. Verlängerung der Stadtbahnlinie Ost bis Kappel, Nachtfahrverbot und Geschwindigkeitsbegrenzung für Lkw und eine Tonnagebegrenzung von 40 auf 28 Tonnen, Ausbau der Höllentalbahn und eine allgemeine Fahrplanverbesserung im öffentlichen Nahverkehr. Sollte es tatsächlich zu einem Baubeginn kommen, wird, wie gesagt, mobilisiert. Doch auch bis dahin gilt es noch wesentliche Schritte zu realisieren.
Eine ganz wichtige Geschichte im Moment ist der Rechtsschutzfonds, den wir ins Leben gerufen haben. Man muss sich vorstellen, das sind 11 Kläger. Und die Tatsache, dass die Straße bis jetzt nicht gebaut wurde, ist letzten Endes schon ein bisschen natürlich auch dem Stimmungsumschwung, der sich bis zu den Gerichten drum gesprochen hat, zu verdanken, aber letzten Endes auch der Tatsache, dass da 11 Leute oder 11 Parteien da waren, die das wirklich durchgehalten haben, jahrelang diesen kleinen Krieg vor Gerichten zu führen. Und die kostet das eine Stange Geld. Die rechnen mit Prozesskosten von, ja gut, 200.000 Mark, vielleicht noch mehr. Und das sind alles keine Großverdiener. Und wir sind der Meinung, dass man die ganz dringend finanziell unterstützen muss. Deswegen unser Rechtsschutzfonds. Jeder, der ein paar Mark zu viel hat, kann ab sofort Bons kaufen für 10 Mark, für 20 Mark, 50 Mark und 100 Mark. Wer will, kann natürlich auch mehr spenden. Der kriegt dann so eine gesonderte Quittung dafür. Und mit dem gesammelten Geld wollen wir die Kläger unterstützen und denen praktisch so eine Art Prozesskostenhilfe gewähren, weil natürlich der Ausgang des Prozesses offen ist und Böhme und das Regierungspräsidium im Moment versuchen, mit den Klägern zu verhandeln, um einen Vergleich zu erzielen. Das heißt also, das, was die Kläger am meisten drückt, erstmal vom Tisch zu kriegen. Dazu gehört natürlich auch Geld, viel Geld. Die werden versuchen, das zu bekommen. Und da die juristische Situation eben für die Straßenbaubefürworter so unsicher ist, sind die Chancen, dass sie das Geld locker machen können, gar nicht schlecht. Und das wäre nicht das Schlimmste, aber das wäre ziemlich übel, wenn es jetzt auf einmal hieße, die Kläger ziehen die Klage zurück, werden in irgendeiner Weise abgefunden und die Straße kann gebaut werden, weil juristisch dem nichts mehr entgegengesetzt werden kann. Ja?
Außer der finanziellen Unterstützung ruft die BI gegen die B31 Ost zur Beteiligung an ihren wöchentlichen Treffen auf, donnerstags um 17.30 Uhr in Freiburg-Littenweiler im Gasthaus Sonne in der Nähe der PH. Neben diesem Plenum sollen Arbeitsgruppen eingerichtet werden. Außerdem plant die BI auch Sonderveranstaltungen zu den diversen Themenbereichen um den Bau der B31 neu. Diese Informationstreffs sollen alle 2 Wochen ebenfalls im Gasthaus Sonne stattfinden. Beginn ist Donnerstag, der 5. November.
Ihr hört das Infomagazin vom 23. Oktober 1992.
Bernd Rösner sitzt noch immer im Knast. Nach seiner Verlegung aus Straubing Mitte August ist er mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt in Kassel. Wann er rauskommt, ist derzeit ungewiss. Vielleicht in 3 Wochen, vielleicht jedoch erst, so meint sein Anwalt Ingo Schmidt-Reinholz, erst in 10 Jahren. Der Zeitpunkt seiner Freilassung ist abhängig von der Gnadenentscheidung des Bundespräsidenten, welche nach wie vor auf sich warten lässt. Oder, dies ist die zweite entscheidende Instanz, vom Oberlandesgericht Düsseldorf, welches am kommenden Dienstag eine Anhörung mit Bernd Rösner durchführt, um über eine vorzeitige Freilassung zu entscheiden. Was ist Besonderes am Gefangenen Bernd Rösner? Warum ein weiterer Beitrag hier im Info zu ihm? Bernd Rösner ist einer von über 40 politischen Gefangenen aus der Rote Armee-Fraktion, kurz RAF, und Widerstand. Er gehört zu den am längsten Inhaftierten, mittlerweile sind es 17 Jahre. Und er gehört zu denjenigen, die seit Jahren als haftunfähig gelten. Humanitäre Appelle und Anträge auf Unterbrechung der Strafvollstreckung wegen Haftunfähigkeit waren bislang ergebnislos. An der Behandlung Bernd Rösners wird aber auch offenbar, was von der sogenannten Initiative Kinkels vom Januar dieses Jahres zu erhalten ist. Jener Initiative des ehemaligen Bundesjustizministers, die zwecks Normalisierung der Situation der Gefangenen aus der RAF eine Entlassung für diejenigen in Aussicht stellt, bei denen die zeitliche Voraussetzungen hierfür vorliegen. Das heißt, die mehr als 15 Jahre der lebenslänglichen Strafe oder 2/3 der Zeitstrafe im Gefängnis verbracht haben. Bernd Rösner wurde an erster Stelle genannt. Kinkel sprach im Januar von einer Versöhnung. Daraufhin erklärte die RAF draußen in ihrem Papier vom 10.04.92 die Zurücknahme der Eskalation und die Einstellung von Angriffen auf führende Repräsentanten aus Wirtschaft und Staat, um damit einen neuen politischen Prozess einzuleiten. Seither ist recht wenig passiert. 5 Gefangene aus der RAF sind inzwischen draußen, davon 2 Gefangene, deren Haftende so und so anstand. Einige Gefangene durften erstmals Presseinterviews geben. Bernd Rösner sitzt jedoch noch immer. Der ganze Prozess wird durch die Verzögerungstaktik der Bundesanwaltschaft im Verfahren von Bernd Rösner bewusst blockiert. Kein weiterer Gefangener wird entlassen werden, solange Bernd Rösner nicht draußen ist, heißt es in einem Appell der Verteidigerinnen von Bernd vom Juni dieses Jahres. Auf Demonstrationen in Straubing am 11. April und in Bonn am 20. Juni dieses Jahres setzten sich mehrere tausend Menschen für die Freilassung Bernds ein. Zahlreiche Unterschriften wurden gesammelt, eine Infobroschüre über Bernd Rösner erstellt. Erst im August kam etwas Bewegung in die Sache. Nach einem persönlichen Gespräch im Bundespräsidialamt über das laufende Begnadigungsverfahren vom 6. August befürworteten die Anwälte eine Verlegung in die Justizvollzugsanstalt Kassel II, der auch Bernd zustimmte. Dies mit der Annahme, dass er nach einem 3-monatigen Aufenthalt dort vom Bundespräsidenten begnadigt wird. Bisher ist jedoch nichts Diesbezügliches passiert. Stattdessen hat das Oberlandesgericht Düsseldorf einen Anhörungstermin für kommenden Dienstag angesetzt, der nach Ansicht von Bernds Anwalt Ingo Schmidt-Reinholz Bernds Freilassung um Jahre verzögern kann. Es ist zu befürchten, dass das Oberlandesgericht mit einer Entscheidung gegen Bernds Entlassung der Begnadigung zuvorkommen und so die Entscheidung des Bundespräsidenten negativ beeinflussen könne.
Es wäre jetzt natürlich toll gewesen, wenn vorher die Gnadenentscheidung kommt, meinetwegen mit Entlassungszeitpunkten Mitte November, weil dann natürlich dieses Verfahren, was jetzt OLG Düsseldorf durchführt, in der Luft hängen würde und sich praktisch von selbst erledigen würde, weil dann stünde ja fest, Entlassungszeitpunkt Mitte November, und dann wäre dieses Verfahren vom OLG Düsseldorf, ob jetzt eine Entlassung auf Bewährung erfolgen kann oder nicht, wäre ja vollkommen überflüssig. Und dann würde, davon gehen wir aus, auch dieser Anhörungstermin am Dienstag entfallen. Ja? Bislang ist jetzt diese Gnadenentscheidung nicht erfolgt und es vermittelt uns daher, vermittelt sich der Eindruck, dass es jetzt aus irgendwelchen Gründen im Apparat Schwierigkeiten gibt, diese Gnadenentscheidung voranzutreiben, und zwar aus politischen Gründen, weil bislang haben sich für uns diese beteiligten staatlichen Stellen so dargestellt, als ob sie hinter dieser Gnadenentscheidung stehen würden und die forcieren würden. Und es ist eine Entwicklung wirklich in den letzten Tagen oder wenige Woche, wo sich jetzt anbahnt, dass da wohl irgendwie Sand ins Getriebe reingeschüttet wird und dieser Prozess gebremst wird, zumindest so weit gebremst wird, dass eine Gnadenentscheidung vor dem Dienstag nicht mehr möglich ist. Und was dann das Gefährliche irgendwo dabei ist, ist dieses, dass dann das Oberlandesgericht Düsseldorf möglicherweise, die Einschätzung vertreten wir, sagt, nein, eine Freilassung von Bernd kommt jetzt, so eine Zahl ist in den Raum geworfen, in den nächsten 3 Jahren oder sowas, nicht in Betracht. Und dass dann natürlich die politischen Widerstände gegen eine Gnadenentscheidung erheblich größer werden, wenn, das sind ja alles Politiker, die diese Gnadenentscheidung letztlich vorbereiten und durchführen müssen, wenn dann ein paar Tage davor oder jedenfalls kurze Zeit vorher ein Gericht sagt, in 3 Jahren erst Entlassung, und jetzt muss ein Politiker sich so weit aus dem Fenster lehnen und dann sagen, nee, ich befürworte Entlassung meinetwegen in 1 Monat oder in 4 Wochen. Dass es natürlich politische Schwierigkeiten geben kann, ist klar.
Eine abschließende Beurteilung ist nach Ansicht von Ingo Schmidt-Reinholz momentan nicht möglich. Seiner Ansicht nach ist die Behandlung Bernds der entscheidende Prüfstein für die Substanz der Kinkel-Initiative. Für andere hat sie sich bereits als Propagandashow entlarvt. Für die Freilassungsinitiativen ist beispielsweise längst ersichtlich, dass sich an der harten Haltung des Staates gegenüber den Gefangenen nichts, aber auch rein gar nichts geändert hat. Der Staat setzt weiterhin auf die Aufrechterhaltung des Geiselkalküls als ein Mittel, um für seine Politik ein ruhiges Hinterland zu erzwingen. Das Ausmerzverhältnis gegenüber radikaler linker Politik besteht weiterhin. An einer politischen Lösung besteht seitens des Staates kein Interesse. So heißt es in einer Erklärung, die im Angehörigeninfo vom 24. September Nummer 102 nachgelesen werden kann. Für den haftunfähigen Bernd Rösner schwindet damit die Aussicht, in nächster Zeit auf freien Fuß zu kommen. Er hält nach Angaben seines Anwaltes an der Hoffnung fest, dass die Gnadenentscheidung Weizsäckers doch noch eintrifft. Falls sie weiterhin ausbleibt, sind die Folgen für Bernds psychischen und physischen Zustand absehbar. Angesichts seines gesundheitlichen Zustandes ist kaum davon auszugehen, dass er eine Fortführung seiner Haft um mehrere Jahre überleben wird. Bernds Leben steht also unmittelbar auf dem Spiel. Um der Forderung nach sofortiger Freilassung Bernds wie der ebenfalls haftunfähigen Isabel Jakob und Ali Jansen Nachdruck zu verleihen, werden an diesem Wochenende in mehreren Städten der BRD Kundgebungen und Aktionen stattfinden. Hierzu ein Sprecher des Infobüros für die Freilassung der politischen Gefangenen in Karlsruhe.
Vor einer Woche haben wir erfahren, dass die Entscheidung über die Freilassung von Bernd verzögert wird. Daraufhin haben wir beschlossen, kurzfristig spontan in Karlsruhe, wo ja auch die Bundesanwaltschaft sitzt, eine Kundgebung zu machen. Der Ablauf sieht so aus, dass ab 10 Uhr ein Büchertisch aufgebaut wird auf dem Marktplatz. Um 11 Uhr soll dann die Kundgebung stattfinden. Außerdem findet am gleichen Tag auch eine Demo und Knastkundgebung in Celle statt. Die Demo geht um 12 Uhr am großer Plan los und die Knastkundgebung findet um 14 Uhr an den Triftanlagen statt. Am Sonntag oder ab Sonntag wollen dann Leute vor den Knast in Kassel und dort bis voraussichtlich 27.10. präsent sein. Also bis 27.10. ist sicher. Ob das dann noch verlängert wird, hängt davon ab, ob sich genügend Leute beteiligen. Außerdem ist natürlich wichtig, dass alle, die die ganze reaktionäre Entwicklung im Moment bekämpfen wollen, überlegen, wie und was sie für die Freilassung der Gefangenen tun können und praktische Initiativen ergreifen.
Treffpunkt für Menschen aus Freiburg, die an der Kundgebung in Karlsruhe teilnehmen wollen, ist um 9 Uhr auf dem Fauler Parkplatz in der Faulerstraße. Oh.
Ihr hört das Infomagazin vom 23. Oktober 1992.
Bisherige Friedenspolitik der Grünen ist historisch überholt worden.
Derartige Statements wie das zitierte von Dagmar Dehmer, Sprecherin der Landesgrünen, finden derzeit eine interessierte Öffentlichkeit. Verkündet wurde die Absicht einer Revision grüner, gewaltfreier Politik am letzten Wochenende. Noch ist diese Linie nicht Beschlusssache. Protest kam auch sofort am Wochenende von Jürgen Gräßlin. Für ihn kann die Begrüßungsrede Dagmar Dehmers auch gar nicht Parteisache sein. Zuständig für die Friedenspolitik sei die Landesarbeitsgemeinschaft Frieden und nicht die Landessprecherin. Da aber trotzdem zu befürchten ist, dass die Grünen ihren Pazifismus über Bord werfen, im Folgenden eine Kritik dieses Schwenks. Offiziell unterstützen die Grünen noch die Forderung nach einem Moratorium bei der Entscheidung über Out-of-Area-Einsätze der Bundeswehr. Dagmar Dehmer nun nennt diese Position ignorant. Für sie sollen die Konflikte der Gegenwart jetzt gelöst werden. Die Zeit drängt auch, denn
die Grünen müssen sich diesen Herausforderungen stellen, wenn sie in der nächsten Bundesregierung vertreten sein und ein gewichtiges Wort mitreden wollen.
Telefonisch stellte Dagmar Dehmer ihre Hauptthesen noch einmal vor.
Also ich habe konkret gesagt, ich denke inzwischen, dass die Forderungen, Hilfslieferungen militärisch abzusichern, angesichts der gemachten Erfahrungen unausweichlich ist. Das gilt im Übrigen auch für Somalia. Und weiter, dies gilt, obwohl wir damit vom Prinzip eines Nicht-Eingreifens abweichen, weil wir nicht einfach zusehen dürfen, wie die Menschen über den Winter an Hunger und Kälte sterben werden.
Aber die Hilfsleistungen werden dann nicht vom Roten Kreuz dahin geschafft, sondern halt schon von Truppen. Also was forderst du denn dann als das, was schon passiert?
Nee, im Augenblick ist es ja unterschiedlich. Also es gibt ja Hilfslieferungen, die von Hilfsorganisationen auf den Weg geschickt werden, und es gibt das Kontingent, was eben von der UNO auf den Weg geschickt wird. Und das sind, also die fahren da zwar mit, aber die dürfen da eigentlich nichts tun.
Also du meinst, sie sollen sich auch wehren dürfen, allerdings bisher gab es nun keine großen Angriffe. Also
doch, gab es schon. Es sind Hilfstransporte zum Umkehren gezwungen worden, weil sie da halt nicht durchkamen. Weil sie keine Möglichkeit hatten, sich da in irgendeiner Form auf Verhandlungen oder auch keine Verhandlungen einzulassen.
Mhm. Und das meinst du, würde sich ändern, wenn halt die Leute schießen dürfen? Das würde aber dann auch gleichzeitig einen ziemlich massiven Einsatz natürlich bedeuten.
Das ist richtig. Ich weiß nicht, ob sich das ändern würde. Ich denke aber, dass man über die Forderung wohl diskutieren muss. Und denke inzwischen selbst, dass ich keine großartig anderen Alternativen zur Verfügung habe.
Aber also angesichts dieser Politik der Bundesregierung kann man ja nicht so blauäugig sagen, die werden da Frieden bringen, sondern da stecken ja noch andere Interessen dahinter.
Es gibt
ja diese
gesagt,
Aussage von Kinkel, Serbien muss niedergezwungen werden. Wie könnte man da differenzieren? Wie stellst du dir das vor?
Ich habe nicht gesagt, dass da deutsche Soldaten hingeschickt werden sollen. Also es gehört auch zu den wichtigen Aussagen in dieser Rede, dass Jugoslawien nun der Konflikt ist, wo das überhaupt keinen Sinn hat, weil ein Teil dieser Wurzeln der Konflikte ja im Zweiten Weltkrieg liegen und die Deutschen da zu sehr involviert sind, um da irgendeine positive Rolle spielen zu können. Das gilt aber, wenn man es weiterdenkt, sicher nicht für Konflikte, wie sie im Augenblick in Mittelasien stattfinden.
Deutsche Truppen in Jugoslawien oder Nicht-Jugoslawien? Einerseits hält Dagmar Dehmer den Einsatz deutscher Soldaten in Jugoslawien für völlig undenkbar. Andererseits erhebt sie die Forderung:
Wir müssen darüber diskutieren, ob es verantwortbar ist, das Mandat der UNO-Truppen so zu erweitern, wie es Tadeusz Mazowiecki, der Sonderbeauftragte der UNO in Sachen Menschenrechte im ehemaligen Jugoslawien, vorgeschlagen hat. Er will den UNO-Soldaten das Recht geben, bei Menschenrechtsverletzungen, die unmittelbar vor ihren Augen stattfinden, eingreifen zu dürfen.
Also doch deutsche Truppen in Jugoslawien?
Verbreitet. Was ist denn deine Haltung zu so einem Antimilitarismus, dass irgendwie das Militär insgesamt abgebaut werden müsste?
Da haben wir überhaupt keinen Dissens, weil du brauchst ja keine Bundeswehr, wenn du dich entscheidest, international trotzdem irgendeine Rolle zu spielen. Also im Augenblick haben wir ja sowas, dass die Rolle der Bundesrepublik in der UNO die ist, dass sie zum einen natürlich ganz oft überzogene Forderungen an sie stellt, aber im Grunde keinerlei Beiträge leistet. Also finanziell sind die in der Regel im Rückstand. Also auch in diesem Jahr ist es so gewesen, dass die nicht alle Beiträge an die UNO abgegeben haben, die sie hätten abgeben sollen und zu denen sie sich verpflichtet hatten. Und darüber hinaus werden insbesondere von der Bundesrepublik ständig Förderungen erhoben, dass Friedenskontingente irgendwo hin sollen. Es wird aber ja im Grunde nicht richtig darüber diskutiert, wie das dann auch von Deutschland unterstützt werden kann. Und ich meine jetzt nicht, dass man überall Soldaten hinschicken muss, meine aber, dass da über eine angemessene Form von Beteiligung geredet werden muss, weil man nicht sich hinstellen kann und sagen kann, gut, die Deutschen fordern ständig, dass die UNO was machen soll und machen aber lieber selber nichts.
Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt herausgefunden habt, was Dagmar Dehmer wirklich fordert. Der Verdacht drängt sich auf, dass es hier doch wohl nur darum geht, so bald als möglich aktive Außenpolitik betreiben zu können, und das geht derzeit nicht ohne militärische Einsätze. Für dieses Politikmachen sind die Opfer in Jugoslawien ein Vorwand, weil eben gerade Medien präsent. Wo alte Konzepte einer besseren Welt nicht durchsetzbar scheinen, wie für die Grünen, wird die Flucht nach vorne angetreten. Ein Beispiel.
Die Forderung nach gerechten Weltwirtschaftsbeziehungen ist ebenso richtig. Trotzdem müssen wir zugeben, dass sie selbst aus dem Munde von Regierungsvertretern wie eine dreiste Selbstüberschätzung klingen muss.
Tja, welcher westliche Politiker würde denn ernsthaft Schritte zur Änderung der Weltwirtschaftsordnung unternehmen wollen? Aber wo Politik gemacht werden soll, kann es ihm nicht darum gehen, die herrschende Politik zu kritisieren, sondern sich schrittweise an sie anzupassen. Das scheint bei den Grünen derzeit gerade abzugehen.
Ihr hört das Infomagazin vom 23. Oktober 1992.
Meldungen, nachdem die stillgelegten Kernkraftwerksblöcke von Tschernobyl wieder ans Netz gegangen sind. Meldungen von den Vorhaben und Projekten der Atomlobby in Osteuropa, die Schulter an Schulter mit dem deutschen Reaktorminister Klaus Töpfer eine Renaissance der Kernkraft durchsetzen möchten. Solche Meldungen lassen deutlich werden, dass 6 Jahre nachdem GAU in der Ukraine die damals geforderte Stilllegung der Kernkraftwerksreaktoren inzwischen kein Thema mehr ist. Die Reaktoren in Osteuropa, besonders brisant, weil bei vielen auf die eh schon fragwürdigen sogenannten Sicherheitsvorkehrungen verzichtet wurde, lassen sich in 4 Kategorien aufteilen. Felix Christian Mattes vom Öko-Institut in Berlin zählt auf.
Als erste ist die Gruppe der Reaktoren vom Tschernobyl-Typ. Das sind Reaktoren, die es nur in der vormaligen Sowjetunion gibt. Das sind insgesamt im Moment so 15 bzw. 16 Blöcke A1000 oder 1500 Megawatt in Betrieb. Dann gibt es die Atomkraftwerke, die ja auch in Ostdeutschland gestanden haben, in Greifswald. Das sind jeweils Reaktoren von 440 Megawatt. Da gibt es in Osteuropa so 24 Blöcke. Und dann gibt es eine letzte Generation, da gibt es nur einige Blöcke in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Das sind jeweils 1000 Watt. Da gibt es in Russland 15 oder in Russland oder in der Ukraine 15 Blöcke und 2 Blöcke in Bulgarien, die ja auch traurige Berühmtheit erlangt haben, wobei da auch eine ganze Menge im Bau sind. Die Sicherheitseinschätzung für die osteuropäischen Reaktoren ist im Gegensatz zu dem Einschätzung für die Westreaktoren völlig einheitlich. Es gibt ja im Westen einen Dissens, da gibt es Leute, die halten das für vertretbar und es gibt Leute, die halten das für nicht vertretbar. Im Blick auf die osteuropäischen Reaktoren sind sich eigentlich alle Reaktorsicherheitsexperten einig, dass dass dieses Risiko, was dort mit dem Betrieb dieser Anlagen verbunden ist, überhaupt nicht vertretbar ist.
Der Dissens bezüglich der westeuropäischen Reaktoren dürfte sich zwar auch spätestens seit Harrisburg ad absurdum geführt haben, dennoch, so fleißig wie in osteuropäischen Staaten atomar aufgerüstet wird, bietet der gesonderte Blick sozusagen nach drüben einige interessante Aspekte.
Die heutige Einschätzung aller Experten, dass diese Reaktoren dann nicht vertretbar sind, wirft auch ein ziemlich bezeichnendes Licht auf die sogenannte internationale Kontrolle, die da ausgeübt wird. Es hat sich an den meisten dieser Reaktoren natürlich auch seit 1986 nicht viel geändert. Und erst jetzt in 1991 oder 1992 wird also international öffentlich, dass alle diese Dinger nicht für vertretbar halten. Also das ist natürlich auch das wirft natürlich auch ein Licht auf die internationale Kontrolle, die da angeblich existieren soll, von der ich so sagen würde, dass sie eben deswegen nicht existiert, beziehungsweise dass sie nicht effektiv ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, und das ist auch ein Osteuropa-Westeuropa-Problem, dass natürlich alle Forderungen nach Nachrüstung von osteuropäischen Reaktoren nicht nur einen Sicherheitsaspekt hat, sondern da gibt es auch den Aspekt, dass die entsprechenden Kraftwerksunternehmen in Westeuropa ja derzeit an ziemlicher Unterbeschäftigung leiden. Und dass sich mit dieser Nachrüstungsdiskussion für die osteuropäischen Reaktoren ein nicht zu unterschätzender Markt für diese Unternehmen ergibt. Und da ist natürlich viel Beschäftigung in Sicht. Und das ist unter anderem einer der Gründe, warum verschiedene Staaten Europas die Nachrüstung der osteuropäischen Reaktoren fordern, obwohl völlig klar ist, dass damit kein befriedigendes Sicherheitsniveau erreicht werden kann, so es das gibt. Und da ist es ganz interessant, mal auf die unterschiedlichen Staaten zu gucken. Es sind ja verschiedene Unternehmen da in der Diskussion und auch gerade die Diskussion auf dem G7-Gipfel hat zum Beispiel ja gezeigt, dass Kanada und die Vereinigten Staaten im Moment nicht bereit sind, dafür viel Geld auszugeben, weil offensichtlich ist, dass im Wesentlichen französische oder auch deutsche Unternehmen an diesem Geschäft verdienen wollen, währenddessen kanadische Unternehmen da nicht reinkommen. Deswegen sperren sich zum Beispiel die Kanadier dagegen, Geld zu geben für die Nachrüstung. Also auch dieser Aspekt ist ein ganz wichtiger. Es bleibt festzustellen, dass es überhaupt nicht weder technisch noch finanziell möglich ist, diese Reaktoren nachzurüsten und dass diese Nachrüstprogramme, die verschiedentlich gefordert werden, damit natürlich den Verdacht nahelegen, dass damit eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die westeuropäischen Kernkraftwerksbauer angelegt werden soll.
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen von dieser Größenordnung gehen dann aber nicht nach den sogenannten Regeln des sogenannten freien Marktes vor sich. Wenn auf dem Weltwirtschaftsgipfel in München diskutiert und gefeilscht wird, dann stehen in West und Ost ganz besonders starke Interessenverbände dahinter.
Ich glaube schon, dass der treibende Keil für diese Nachrüstungsdiskussion erstens, also vor allen Dingen aus der Atomindustrie kommt. Also wenn man so die Äußerungen des Umweltministeriums und auch der Weltbank und von anderen hört, dann halten die sich ja sehr bedeckt. Also die Weltbank sagt ja zum Beispiel, dass sie es für zwecklos halten, die Dinger nachzurüsten. Ich glaube, der zweite Verbündete, den es da gibt, das ist die osteuropäische Atomlobby. Da ist ja diese Atomlobby sehr, sehr viel stärker und sehr, sehr viel stringenter auch noch organisiert, als das im Westen der Fall ist. Also es gibt, das haben die Diskussionen auf der Weltenergiekonferenz in Madrid gezeigt, eine ganz große Gruppe von osteuropäischen Industriellen, und da ist ja das Militär auch noch sehr eng damit verwoben, die gar nicht daran denken, aus der Atomkraft auszusteigen. Und denen es sehr, sehr viel leichter fällt, das auch politisch durchzusetzen. Also gerade in Russland ist das ein großes Problem. Dass also es keine Kraft in der Regierung gibt, die den Ausstieg aus der Atomenergie wirklich nur mal ernsthaft in Erwägung zieht. Also es gibt gerade Berichte aus Moskau, wo also kolportiert wird, dass also aus der Sicht der Russen nachgewiesen wäre, dass alle Atomkraftkritiker in Westeuropa nachgewiesenermaßen auch Staatsfeinde und Systemfeinde sind. Also da wird ganz klar auch Politik gemacht damit. Das ist also, glaube ich, der zweite große Verbündete. Während allen anderen Kräften ist, glaube ich, sehr, sehr schwummrig bei dem Gedanken, dass da diese Atomkraftwerke weiter betrieben werden, denn alle wissen ganz genau, beim nächsten mittleren oder schweren Störfall, den es dort gibt, ist es auch mit der Akzeptanz für die westeuropäischen AKW endgültig vorbei.
Schwummrig dürfte auch den volkswirtschaftlich rechnenden Politikern Osteuropas werden. Eine sogenannte Nachrüstung, aber auch der Bau neuer KKWs verschlingt Milliardensummen, und zwar in Dollarwährung. Die Politiker hier argumentieren mit dem Verursacherprinzip und möchten gleichzeitig ihre Atomtechnologie verkaufen. Die Finanzierung dieser unsinnigen Nachrüstungen läuft demnach auf Kredit- oder Schenkungsbasis. Das bedeutet zum einen Verschuldung, zum anderen, dass sogenannte Osthilfe dort verpulvert wird. Beim Neubau von Kernkraftwerken prognostiziert Felix Christian Mattes.
Also ich denke, da sind zwei Faktoren entscheidend. Es gibt erstens die Neubauprojekte, die also inländisch finanziert werden. Von denen habe ich im Moment nicht den Eindruck, dass es möglich wird, die fertigzustellen. Ganz anders sieht das aus mit Projekten, die aus dem Westen unterstützt werden, weil man sich Stromlieferungen verspricht. Also es ist ja ganz klar, dass in Westeuropa und auch in Deutschland erhebliche Schwierigkeiten mit der Akzeptanz von neuen Kraftwerksstandorten sind. Und da sind natürlich jetzt die Energieversorgungsunternehmen sehr schnell auf den Dreh gekommen, dass man durch die Finanzierung von zum Beispiel auch Atomkraftwerken in Osteuropa und der Refinanzierung solcher Investitionen durch Strom solche Akzeptanzschwierigkeiten vermeiden kann. Also das ist die Diskussion, die wir ja gerade mit dem Bayernwerk haben, dass das Bayernwerk ja sehr daran interessiert wird, dass einer der tschechoslowakischen Reaktoren dort auch fertiggestellt wird und dann durch Stromlieferungen nach Bayern refinanziert wird. Und wir haben im Moment ja die Diskussion, dass in Tschernobyl die stillgelegten Blöcke wieder angefahren werden, unter anderem um die Stromexporte aus der Ukraine nach Österreich zu realisieren. Das sind also die zwei unterschiedlichen Tendenzen. Ich glaube nicht, dass es allein aus inländischer Kraft gelingen wird, in Osteuropa Atomkraftwerke fertig zu bauen. Aber ich sehe die große Gefahr, dass durch die Möglichkeit von Devisenerlösen mittels Stromexport erstens AKWs weiter betrieben werden, zweitens sogar wieder in Betrieb genommen werden und drittens fertig gebaut werden.
Angesichts dieser Strategie wird es dann für eine Anti-Atom-Bewegung deutlich, dass der Widerstand vor Ort allein zunehmend unterlaufen wird.
Das ist ein aktuelles Problem, das wir erstens in Österreich haben. Zweitens ist das eine Diskussion, die zum Beispiel in Finnland sehr, sehr wichtig ist. In Finnland geht ja im Moment auch die Diskussion um den Neubau von Atomkraftwerksblöcken in Finnland. Und in St. Petersburg, da steht ja auch einer von diesen Tschernobyl-Typen, geht im Moment die Diskussion zur Ausweitung von Atomstromexporten nach Finnland. Das heißt also, spätestens hier wird die St. Florians-Politik relativ kritisch. Das ist der erste Aspekt so einer Umweltbewegungskooperation. Der zweite Aspekt ist, es gibt natürlich beträchtliche Schwierigkeiten auch in Osteuropa mit der Energieversorgung. Es gibt Gebiete, da wird es relativ unproblematisch sein, Atomkraftwerke abzuschalten, allein weil der Strombedarf sich durch den wirtschaftlichen Strukturwandel verringern wird. Also da ist es immer ganz gut, mal das Beispiel von Ostdeutschland zu nehmen. In Ostdeutschland ist also nur durch den industriellen Strukturwandel bzw. den Zusammenbruch der Industrie hier der Stromverbrauch etwa um 35-40% gesunken. Das heißt also, in verschiedenen Gebieten Osteuropas wird also Atomstrom überflüssig werden. Das ist nicht überall so. Es gibt Staaten und Gebiete, also in Litauen oder in Ungarn, wo der Atomstromanteil also ja über die Hälfte beträgt teilweise. Da wird es natürlich Schwierigkeiten geben. Und da wird es Neu- und Ersatzinvestitionen geben müssen, um die AKWs abzuschalten dort. Und dazu braucht man zwei Lobbys. Erstens eine Lobby in Westeuropa, die sagt, statt laufend Angebote zur Nachrüstung zu machen, lass uns das Geld, was darüber geht, was denen ohnehin geschenkt werden muss, in Investitionen fließen oder lass uns das in Investitionen stecken, die die AKWs da überflüssig machen. Es gibt also Gebiete, wo man neue Kraftwerke bauen muss und die werden zunächst erstmal vom Westen finanziert werden müssen. Da braucht man also eine Ökologiebewegung, die das hier fordert, denn im Moment beziehen sich alle Finanzierungsangebote immer auf Nachrüstung, nie auf den Bau von Alternativen oder auf die Entwicklung von Alternativen. Das ist der erste Punkt. Aber der zweite Punkt ist natürlich, dass auch in den Staaten, wo man viel Geld in die Hand nehmen muss, um die AKWs überflüssig zu machen, solch eine Forderung politisch etabliert werden muss. Und das ist ein großes Problem. Alle politischen Forderungen oder ein Großteil der politischen Forderungen aus Osteuropa, die gehen eben nicht in die Forderung nach Geld für Alternativstrategien, sondern die gehen großteils wieder auch wieder in die Reaktornachrüstungs- bzw. in den Neubau von Atomkraftwerken. Und das ist ein Problem. Umweltbewegung hier wird sich also darum kümmern müssen, dass ein Ausweichen auf Osteuropa nicht möglich wird. Und Umweltbewegung hier im Westen wird sich auch darum bemühen müssen, der Umweltbewegung im Osten insoweit zu helfen, dass solche Forderungen da auch politisch manifest werden.
Ihr hört das Infomagazin vom 23. Oktober 1992.
Soweit das Info. Wir kommen jetzt noch zu einem Hinweis, der Hinweis auf das Info am Montag. Und zwar zu zwei Beiträgen, die jetzt schon feststehen. Zum einen führten wir ein Interview mit Vertretern von Bürgerinneninitiativen. Bürgerinneninitiativen im Dreieckland, die sich am 17. getroffen haben, um sich kennenzulernen und um Perspektiven für eine gemeinsame Arbeit zu finden. Ein weiterer Beitrag dreht sich um ein Dorf in Nordspanien. Matavenero heißt es. Und um die Leute, um die Konzeption, die in diesem Dorf verwirklicht werden. Soweit in diesem Info, im Info am Montag, wenn es dann wieder heißt.
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Wie hast du Radio Dreieckland kennengelernt?
Tagesinfo vom
Was interessiert dich bei Radio Dreieckland?
Zu welchen Uhrzeiten hörst du Radio Dreieckland am ehesten?
Was sollte Radio Dreieckland besser machen? Du hörst öfters Radio Dreieckland? Dann mach mit bei unserer Umfrage.
Welche Uhrzeit passt zu welcher Sendung, damit die interessierten Hörerinnen sie überhaupt hören können?
Klagen ihre Rechte?
Sollen wir die Webseite stärker an den Gebrauch mit Smartphones anpassen?
Wie viel dürfen wir überhaupt auf die Webseite bauen, ohne vielleicht Hörer auszuschließen, die keinen Internetzugang haben?
Zum Fokus Europa
reden wir zu lang oder zu undeutlich? Nicht
unideologisch. Welche Themen sind wichtig?
Und welche Musik?
Um all das besser einschätzen zu können, wollen wir wissen, wann und wie du RDL hörst, was dich im Radioprogramm interessiert und was du dir wünschst.
Wir befragen dich lediglich alle 40 Jahre. Also nutze die Gelegenheit und beteilige dich schnell.
Die Umfrage findet ihr online ganz einfach auf rdl.de/umfrage. Ihr habt nur noch bis Ende Oktober Zeit.